Kai, kannst du mir vielleicht mal ganz kurz bei so einer Sache helfen?
Oh, nee, sorry. Dazu bin ich gerade echt überhaupt nicht motiviert.
Okay, dann bekommst du halt 5 € von mir.
Nee, irgendwie erhöht das meine Motivation auch nicht besonders.
Aber was könnte denn deine Motivation erhöhen?
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert, der ersten Folge der zweiten Staffel. Hallo Luise.
Hi, Kai.
Ja, Luise, du scheinst ja sehr aufgeregt zu sein. Willst du uns mal ganz kurz erzählen, was hier gerade passiert ist auf dem Weg zur Folge?
Ich war gerade mit meinem Hund auf dem Fahrrad unterwegs und irgendwie hat mein Hund so eine Abbiegung gemacht, mit der ich nicht vertraut war. Deswegen bin ich leider hingefallen. Und wir mussten die Aufnahme kurz verschieben. Aber Gott sei Dank ist die Brille noch heile, das heißt, alles läuft.
Aber ich freue mich auch sehr, dass wir wieder zurück sind und es wird jetzt, glaube ich, in den nächsten Folgen sehr spannend werden und wir werden sehr viel neue Forschung kennenlernen. Was genau werden wir nochmal machen, Luise?
Wir haben das ja schon mal angekündigt, als wir noch Staffel 1 abgedreht haben, sozusagen. Und zwar haben wir in Staffel 1 ja die Grundlagen und Theorien besprochen, die wir eben so in der psychologischen Forschung brauchen. Und Staffel 2 ist jetzt eben unser logischer Schritt, und zwar der Schritt in die Praxis. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir werden nämlich jetzt jede Woche ein Paper durchsprechen und schauen, was wir daraus so lernen und mitnehmen können. Und damit starten wir eigentlich auch direkt in die erste Folge, nämlich das allererste Paper. Kai, erzähl doch mal, worum geht's denn heute?
Ja, heute sprechen wir über prosoziale Motivation und um intrinsische Motivation. Also grob Motivation. Das ist ein super Auftakt und es ist auch ein ganz besonderes Paper. Es ist ein Paper von Adam Grant. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Man kennt ihn so von TED Talks. Er schreibt auch viele Bücher. Also er macht sehr viel populärwissenschaftliche Sachen mittlerweile auch. Aber das Paper ist auch für ihn eher noch so aus seinen, ich sag mal, Anfängen. Das Paper ist nämlich aus 2008 und mittlerweile ist er auch Professor an der Wharton Business School in Philadelphia, in Philly, in Pennsylvania, in den USA. Das Paper, wie gesagt, geht um Motivation und wir benutzen dazu auch so ein bisschen eine Theorie heute, die sogenannte Selbstbestimmungstheorie, und schauen uns an, was motiviert Leute, anderen Menschen zu helfen.
Zum Beispiel, was hatte Kai motiviert, mir zu helfen? Wir werden auch noch über 3 weitere Dinge sprechen, und zwar die Feuerwehr, psychologische Grundbedürfnisse und Moderation.
Ui, da bin ich mal gespannt.
Das Paper findet ihr ab jetzt und auch wie in den nächsten Folgen immer in den Shownotes. Dann könnt ihr noch mal reinlesen. Ist ja vielleicht auch immer ganz interessant, mal das ganze Paper vor Augen zu haben. Und noch mal, warum wir dieses Paper ausgewählt haben. Erstmal ist es relativ kurz, vielleicht auch für euch zum Einstieg ganz kurz und hat halt eben 2 Studien, die im Endeffekt nur eine, wie wir finden, sehr elegante Hypothese testen.
Genau, das Paper wurde im Journal of Applied Psychology publiziert. Das wird auch häufig JAP genannt, quasi als Akronym. Und das ist ein ziemlich gutes Journal, aber es fokussiert sich hauptsächlich eben auf angewandte Forschung, häufig im A- und O-Bereich, also Arbeits- und organisationspsychologischen Bereich. Das sehen wir auch nachher noch an der Stichprobe. Da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Und insgesamt über das Paper, bevor wir jetzt wirklich durchstarten, lässt sich auch noch sagen, ja, es hat knapp 2000 Zitationen auf Google Scholar, also schon einiges und immerhin eins der meistzitierten Paper von Adam Grant.
Und damit jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, was wir heute so mitnehmen. Das ist sozusagen ein bisschen unser Abstract. Vielleicht kennt ihr den ja auch noch aus Papern. Und zwar: Motivation zu prosozialem Verhalten führt am ehesten zu einem positiven Outcome, eben zur Ausdauer, zur Leistung oder zur Produktivität, wenn die prosoziale Motivation von intrinsischer Motivation begleitet ist, eher als von extrinsischer. Und was das genau bedeutet, das besprechen wir jetzt.
Theorie.
Ich habe ja eben das Wort prosoziale Motivation genutzt und das würde ich sagen, das erste Wort, was wir definieren müssen. Prosoziale Motivation ist der Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Viele Studien sagen dazu, dass prosoziale Motivation halt einfach mega gut ist. Es gibt eben eine positive Korrelation zu einer bestimmten Performance, beispielsweise im Job. Es erhöht die Produktivität. Wenn man den Wunsch hat, anderen Menschen zu helfen, ist man produktiver und eben auch ausdauernder.
Jetzt sagst du, dass das viele Studien sagen, jetzt sage ich aber dagegen, ja, viele andere Studien finden das aber auch nicht, Luisa. Also dieser Zusammenhang zwischen prosozialer Motivation und positiven Outcome-Variablen ist nicht ganz so klar.
Aber das kann ja eigentlich nicht sein, dass da Studien, die gleich gut sind, unterschiedliche Dinge rausbekommen, oder?
Das ist ein guter Punkt. Aber ich würde vielleicht darauf antworten, vielleicht gibt es ja unterschiedliche Arten der prosozialen Motivation. Also, da müssen wir uns mal dann so ein bisschen fragen, so, warum helfen wir anderen eigentlich? Was motiviert uns irgendwie, uns prosozial zu verhalten, anderen helfen zu wollen? Ja, und ich denke, da gibt es Unterschiede auf dieser Variablen entlang einer bestimmten Dimension, die wir jetzt einfach mal Internalisierung nennen. Was meine ich mit Internalisierung, Luise? Und anders gefragt, warum helfen wir anderen Leuten eigentlich?
Also ich kenne das ganz oft, dass ich mich damit irgendwie identifiziere oder irgendeinen Wert habe. Wenn jetzt zum Beispiel eine ältere Dame auf der Straße stürzt, dann wäre das mein Wert oder meine Identifikation, dass ich ihr natürlich helfe und schaue, dass alles in Ordnung ist. Also so ein bisschen so eine Wertekongruenz, dass das Helfen an sich eben gleich ist mit dem Wert, der dahinter steht.
Das wäre also eine sehr starke Internalisierung, würde ich auch sagen, ja. Also das kommt dann wirklich von innen aus dir quasi heraus. Aber wie gesagt, es könnte ja vielleicht Unterschiede geben bei der prosozialen Motivation. Zum Beispiel könnte es ja auch sein, dass wir uns eher mal unter Druck gesetzt fühlen oder einfach dazu verpflichtet fühlen, anderen Leuten zu helfen. Das wäre dann zwar immer noch eine gewisse Art der prosozialen Motivation, aber es wäre jetzt nicht so von innen heraus, sondern so ein bisschen von außen heraus. Und sobald wir in der Psychologie von innen und außen sprechen, Luise, welche Begriffe kommen da eigentlich immer direkt zur Sprache?
Internalisiert und externalisiert? Ach nee, intrinsisch und... Dann meine ich natürlich intrinsisch und extrinsisch.
Ganz genau.
Und unsere Vermutung dazu wäre dann, wir würden vielleicht eher helfen, wenn wir dazu eben intrinsisch motiviert sind.
So, das ist jetzt unsere Vermutung, die Hypothese quasi, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, wir helfen anderen eher oder es führt zu besseren Outcomes, wenn wir eben intrinsisch statt extrinsisch motiviert sind. Das ist jetzt mal so eine Vermutung, die kann erstmal jeder Mensch irgendwie aufstellen. Vermutung, dass man mit den ganzen Tag irgendwelche Vermutungen aufstellen. Aber Forschung besteht eben auch daraus, in die Literatur zu schauen, sich andere Theorien anzuschauen und zu überlegen, so würden bestehende Theorien diese Hypothese denn auch vorhersagen? Und dazu schauen wir uns heute eine bestimmte Theorie an, beziehungsweise wir sagen die ganze Zeit, wir schauen uns das an, aber eigentlich Adam Grant hat sich das angeschaut, nämlich die Selbstbestimmungstheorie. Und Luise, worum geht es denn in der Selbstbestimmungstheorie?
Um die zu verstehen, muss man erstmal auf drei psychologische Grundbedürfnisse sozusagen zurückgreifen. Grundbedürfnisse werden nämlich beschrieben als das Bedürfnis nach Kompetenz oder einem Kompetenzerwerb, nach Autonomie, also ein bisschen, eigentlich kann man das nennen als Selbstständigkeit, und aber auch soziale Eingebundenheit. Wie ihr merkt, das sind so Grundbedürfnisse, die auch nicht immer ganz parallel miteinander gehen.
Ja, aber diese drei psychologischen Grundbedürfnisse sind wirklich ein Kernbestandteil dieser Theorie. Und abhängig davon, ob diese Bedürfnisse befriedigt sind oder weniger befriedigt sind, gibt es denn auch unterschiedliche Arten der Motivation. Spezifisch werden mindestens drei Arten von Motivation unterschieden in dieser Selbstbestimmungstheorie. Die erste ist die A-Motivation. A-Motivation bedeutet, es ist gar keine Motivation da. Ja, lassen wir jetzt erstmal weg, interessiert uns hier in diesem Paper nicht besonders, aber dann gibt es zwei weitere Arten der Motivation, die besonders interessant für uns sind, nämlich die extrinsische Motivation und die intrinsische Motivation. Und die hängen von der Regulation ab. Und das, was in dieser Theorie Regulation genannt wird, ist das, was wir vorhin noch Internalisierung genannt haben. Also wie stark sind diese Bedürfnisse befriedigt und wie stark werden diese Bedürfnisse auch internalisiert. Und je nachdem, wie stark wir das machen, je nachdem kommt dann auch eine bestimmte Art der Motivation als Outcome raus. Entweder extrinsisch oder intrinsisch.
Vielleicht kennt ihr das ja selber auch, so ein bisschen nochmal um den Bogen zu schlagen zwischen Selbstbestimmungstheorie und der Motivation, dass je nachdem, wie die Kompetenz, Autonomie oder soziale Eingebundenheit für euch selber irgendwie gerade definiert ist, dementsprechend seid ihr natürlich auch motiviert, irgendwie zu handeln. Aber wir können uns jetzt ja fragen, was unterscheidet denn jetzt diese prosoziale Motivation von der intrinsischen Motivation? Weil theoretisch ist ja Motivation einfach nur grundlegend eben, dass man sich motiviert für ein Verhalten entscheidet. Das zu differenzieren ist ja irgendwie blöd, oder?
Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht und das ist jetzt auch sehr wichtig, weil wir wollen das ja als unterschiedliche Konstrukte im Folgenden betrachten. Ja, wir wollen einmal sagen, okay, das ist die prosoziale Motivation, das andere ist die intrinsische Motivation. Aber wie du schon gesagt hast, beides sind so Formen von Motivation. Ich mag deine Art, das zu definieren, sehr. Motivation sagt irgendwie, man entscheidet sich für ein Verhalten aufgrund einer bestimmten Art von Motivation. Ich merke mir das immer so ein bisschen von dem, Motivation kommt ja irgendwie vom Lateinischen, irgendwie movere, movere heißt bewegen. Also irgendwie Motivation bringt uns dazu, irgendwas zu bewegen. Und irgendwas zu bewegen heißt dann irgendwann, ja, man entscheidet sich zum Beispiel für ein bestimmtes Verhalten. Das ist so Motivation im Allgemeinen. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, so ein bisschen anschauen, okay, was ist jetzt prosoziale Motivation und was ist intrinsische Motivation? Ich fange mal an mit der prosozialen Motivation und da bin ich gespannt, was du zur intrinsischen Motivation sagen willst. Aber prosoziale Motivation, da geht es ja quasi hauptsächlich um das, was rauskommt. Also quasi der Sinn der Handlung, die wir dann vielleicht ausführen aufgrund unserer Motivation. Der Zweck, das ist das, was uns motiviert, warum wir uns anstrengen. Ja, wir wollen anderen helfen, damit es zum Beispiel einer anderen Person gut geht. Das ist das, warum wir uns anstrengen und das ist auch das, was uns motiviert. Und das wird im Fachbegriff eudämonische Perspektive genannt.
Und dann auf der anderen Seite gibt es eben noch die intrinsische Motivation. Und die nimmt, auch wieder Fachbegriff, die hedonistische Perspektive ein. Das meint nämlich, dass man Vergnügen oder Freude hat bei dieser Anstrengung, bei dieser Arbeit. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Wir geben euch dazu mal ein Beispiel, woran ihr das vielleicht gut erkennen könnt. Und zwar dem Lernen. Wenn mir nämlich ein Fach Spaß macht, dann lerne ich aus intrinsischer Motivation. Ich lerne ja eben, weil mir das Spaß macht, weil ich irgendwie gerne Karteikarten schreibe und mir die Vorlesungen anschaue. Und das ist die intrinsische Motivation. Prosozial müsste ja dann irgendwas anderes sein, oder?
Ja, genau. Wenn du dann auf der anderen Seite zum Beispiel nur einer Kommilitonin helfen willst in einer Lerngruppe, dann investierst du ja nicht Zeit in eine Handlung, weil dir jetzt das Fach so Spaß macht, sondern weil du den Zweck im Sinne hast. Nämlich der Zweck ist dann quasi der anderen Person zu helfen und das ist dann die prosoziale Motivation.
Und wie ihr seht, man macht ja eigentlich das Gleiche. Man ist ja motiviert, das Gleiche zu tun, nämlich zu lernen. Aber es ist eben schon relevant, diese Motivation zu differenzieren, weil das ja ganz unterschiedliche Situationen sind.
Und gut, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich jetzt eben, okay, wir haben jetzt diese prosoziale Motivation, wir haben jetzt diese intrinsische Motivation, aber es gibt da anscheinend ja Unterschiede jetzt in der Selbstregulation, in der Regulation oder wie wir es am Anfang genannt haben, in der Internalisierung. Können wir noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was diese Unterschiede sind?
Theoretisch können wir da so drei Ausprägungen abgehen, wo man ganz gut differenzieren kann sozusagen, wo die Unterschiede liegen. Zum einen können die Unterschiede in der Ausprägung der Autonomie in dieser Selbstregulierung liegen. Bei der intrinsischen Motivation ist das Verhalten ja absichtlich, also selbstbestimmt und eben autonom. Man ist ja sehr autonom dabei, aktiv zu lernen, weil einem das ja eben Spaß macht.
Die prosoziale Motivation ist aber, wie wir gerade eben gesagt haben, keine Form der intrinsischen Motivation. Wir machen ja etwas jetzt ja nicht nur einfach aus Spaß an der Freude, sondern es gibt da so ein paar andere Gründe, warum wir das noch machen. Und die liegen jetzt eben in dieser Regulation. Und prosoziale Regulation kann eben unterschiedliche Arten der Regulation annehmen. Das kann einmal von der introjizierten Regulation bis hin zur identifizierten Regulation reichen. Ja, also wir sehen, prosoziale Motivation könnten wir eher noch so als extrinsische Motivation betrachten. Es ist schon noch was, was von außen ist, aber auch innerhalb der prosozialen Motivation gibt es eben Unterschiede, je nachdem, wie man das reguliert und wie sehr man sich mit den einzelnen Sachen identifiziert. Es gibt aber noch weitere Unterschiede zwischen der prosozialen Motivation und der intrinsischen Motivation, die über diese Selbstregulierung hinausgehen. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist die Zielgerichtetheit. Welches Ziel verfolgen wir mit unserer Motivation?
Bei der intrinsischen Motivation ist das meistens prozessfokussiert. Das heißt, es geht um den Prozess sozusagen des Handelns, weil der einem Spaß macht. Auch wie beim Lernen, aber vielleicht kennt ihr das beim Fußballspiel, dass man, wenn man, während man den Sport macht, sozusagen den Prozess des Sports so gerne macht, dass der schon motivierend wirkt.
Bei der prosozialen Motivation hingegen ist es eindeutig eher ergebnisorientiert. Ja, wir freuen uns jetzt nicht unbedingt darauf, der Person zu helfen. Das kann vielleicht sogar ein sehr anstrengender Prozess sein, aber wir sind quasi motiviert und fokussiert auf das Ergebnis. Deswegen ist es ergebnisorientiert. Ja, wir helfen, weil wir denken, es hat einen bestimmten Zweck und es hat auch ein bestimmtes Outcome, was da dann rauskommt. So, das ist die Zielgerichtetheit. Und wir geben euch jetzt noch einen letzten Punkt, der intrinsische von prosozialer Motivation unterscheidet. Das ist nämlich der zeitliche Fokus. Luise, inwiefern unterscheidet sich der zeitliche Fokus?
Da fange ich mal wieder mit der intrinsischen Motivation an. Und eigentlich kann man sich das an der Prozessfokussiertheit ganz gut herleiten. Denn da bei der intrinsischen Motivation ist der zeitliche Fokus immer auf den aktuellen Moment fokussiert. Also es geht darum, dass man jetzt gerade etwas tut, was einem Spaß und Freude bereitet.
Genau, bei der prosozialen Motivation ist man dann eben auf die Zukunft fokussiert. Ja, wie gesagt, es geht nicht so sehr um den aktuellen Moment, sondern eben um die Zukunft. Man schaut nach vorne auf das Ergebnis.
Und im Paper wurde das tatsächlich sehr oft auf die Arbeit bezogen. Das ist ja auch ein Paper aus der A&O, also Arbeits- und Organisationspsychologie. Und die haben eben so ein bisschen wie das Lernbeispiel, was wir auch gegeben haben, oft sich sozusagen auf Arbeitsprozesse bezogen, weil da ja Motivation auch sehr relevant ist.
Genau, und das war jetzt quasi auch schon so der Theorieteil am Anfang. Ich finde das immer überraschend, wenn man so ein Paper liest, weil man denkt immer so, okay, prosoziale Motivation, intrinsische Motivation. Man weiß schon irgendwie, dass das unterschiedliche Sachen sind, aber wenn man dann so in die Theorie wirklich reingeht, dann sieht man, okay, man muss sich das wirklich sehr detailliert anschauen. Und deswegen sind wir jetzt auch hier so detailliert drauf eingegangen, was ist jetzt intrinsisch genau und was ist prosozial. Und jetzt auch, wenn wir jetzt so langsam in den statistischen Teil übergehen, ist es eben wichtig jetzt zu sagen, okay, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Es sind jetzt keine überlappenden Konstrukte, sondern zwei unterschiedliche, distinkte Konstrukte. Und das ist jetzt gleich im statistischen Teil, wenn wir da gleich noch drüber sprechen, wird das nochmal besonders wichtig. So. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wir haben gesagt, die Hypothese, die Adam Grant hier in seinem Paper aufstellt, ist ziemlich elegant. Aber Luise, was ist eigentlich die Hypothese?
Hypothese.
Die Hypothese ist ja immer das, was die Forschenden oder sozusagen der Autor in unserem Fall vermutet, was rauskommen könnte. Und wir stellen sozusagen immer eine Fragestellung und geben dann so ein bisschen schon die Antwort, die wir erwarten, in einem Paper und gucken dann eben erst, ob sich das bewahrheitet. Oder wie verstehst du Hypothese?
Nee, auf jeden Fall, ja. Also man stellt erstmal basierend auf der Theorie eine Hypothese auf. Und unsere Theorie würde hier vorhersagen, okay, prosoziale und intrinsische Motivation sind unterschiedliche Dinge, aber die prosoziale Motivation führt besonders dann zu einer besseren Performance im Job, wenn die prosoziale Motivation auch von einer intrinsischen Motivation begleitet ist, im Vergleich zu einer extrinsischen Motivation. Also je mehr wir uns von innen dafür identifizieren, einer anderen Person helfen zu wollen, desto besser ist das für die Performance im Job oder jetzt abgesehen von dem arbeits- und organisationspsychologischen Kontext, im Leben allgemein. Wir wissen jetzt, was wir testen wollen, dann lass uns jetzt auch darüber sprechen, wie wir das testen. Es wird Zeit für Statistik.
Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik.
Die Hypothese, die wir eben besprochen haben, oder die Hypothesen, besagen ja, dass die intrinsische Motivation einen Zusammenhang moderiert. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt Moderation und wie kann man denn so eine Moderation überhaupt testen? Ich glaube, da hast du eine Antwort zu, Kai.
Ja, also Moderation benötigt erstmal drei Variablen und sagt ja quasi aus, okay, wir haben einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen, zum Beispiel eine Korrelation zwischen zwei Variablen und dann diese dritte Variable, quasi die Moderatorvariable, die soll oder soll auch nicht diesen Effekt oder diesen Zusammenhang zwischen den ersten zwei Variablen irgendwie verändern. Bezogen auf unser Beispiel hätten wir quasi den Zusammenhang zwischen prosozialer Motivation und Performance. Das sind die zwei Variablen und das hat dann eine bestimmte Korrelation. Und das ist jetzt nicht das, was in der Studie rauskam, aber ich sage jetzt einfach mal, die Korrelation ist 0,3. Also so Mittel. Könnte stärker sein, könnte aber auch schwächer sein. Aber jetzt schauen wir uns an eine dritte Variable, nämlich die intrinsische Motivation und schauen, okay, wenn jetzt die Person irgendwie stärker ausgeprägt ist auf dieser Variablen intrinsischen Motivation, ist der Zusammenhang zwischen den ersten zwei Variablen dann stärker oder schwächer? Das ist quasi dann eine Moderation. Und in einem statistischen Modell modellieren wir das dann quasi so, dass wir beide Prädiktoren in das Modell aufnehmen als Hauptdefekte. Also quasi wir nehmen sowohl die prosoziale als auch die intrinsische Motivation als Prädiktoren auf und schauen uns dann auch die Interaktion zwischen diesen beiden Hauptdefekten an. Und diese Interaktion ist dann eben die Moderation.
Bei der Interaktion ist es ja immer besser rein statistisch, wenn eben diese Haupteffekte nicht miteinander zusammenhängen, weil wenn die zusammenhängen würden, dann würde das ja so ein bisschen unsere Theorie oder unsere Hypothese verqueren, weil wir ja dann nicht mehr trennen können zwischen den Haupteffekten, sondern die ja dann immer sozusagen so zusammenhängend beobachten müssen. Und das macht unsere Interpretation von so einer Auswertung eben schwieriger bzw. nicht mehr so genau.
Und das ist genau das, worauf wir vorhin auch im Theorieteil versucht haben anzuspielen, nämlich darauf, okay, intrinsische und prosoziale Motivation sind zwei unterschiedliche Dinge. Die sollen in der Theorie nicht zusammenhängen und deswegen ist es auch statistisch sehr gut, sich eben da eine Interaktion anzuschauen. Jetzt haben wir noch ein anderes Beispiel, aber für Moderation für euch, bevor wir dann wirklich reinzoomen auf die Stichprobe und uns auch schauen, was da jetzt eigentlich rauskam. Aber dieser statistische Input zur Moderation ist eben auch sehr wichtig für uns, weil Moderation ein unfassbar wichtiges Thema in der Psychologie ist. Aber wir haben jetzt ein Beispiel für euch, was ich sehr witzig finde, was aber nicht aus der Psychologie kommt. Und es geht um die Temperatur eines bestimmten Lebensmittels, also Getränk oder Essen, und wie sehr diese Temperatur damit zusammenhängt, wie sehr dieses Essen auch gemocht wird von anderen Personen. Keine Ahnung, ist das jetzt ein positiver Zusammenhang? Also je wärmer Essen ist, desto mehr wird es von Menschen gemocht, oder je kälter es ist, desto mehr mögen Menschen dieses Essen. Naja, wahrscheinlich denkt ihr euch schon, naja, das hängt doch ab von der Art des Essens, oder? Also je nachdem, was das für ein Essen ist, ist es besser, wenn es kalt oder warm ist. Und tatsächlich ist es so. Das heißt, das ist dann quasi so eine Trittvariable, nämlich die Art des Essens, die den Zusammenhang zwischen der Temperatur des Essens und wie sehr dieses Essen gemocht wird, moderiert und quasi auch den Zusammenhang in der Stärke verändert.
Ich finde, das kann man ganz gut an Kaffee erklären, weil Kaffee an sich würde man ja immer lieber heiß trinken. Eiskaffee hingegen, also einfach Kaffee in einer anderen Form, ein anderes Essen eben, würde man ja lieber kalt genießen. Und das sagt eben ganz gut diese Moderation, dass die Art des Kaffees wichtig ist, ob wir halt eben das kalt oder heiß lieber mögen.
Super, das ist quasi Moderation. Und nur schon mal als Vorhersage, ja, verwechselt das nicht mit Mediation. Mediation geht quer eher so um Kausalketten. Eine Sache folgt auf die andere Sache. Da geht es nicht so um die Veränderung eines Zusammenhangs. Aber über Mediation werden wir sicherlich in einer der folgenden Folgen auch sprechen. Heute aber dann über Moderation. So, das war jetzt der statistische Teil. Und jetzt bin ich super interessiert daran, wie sieht eigentlich unsere Stichprobe aus und wie hat Adam Grant die Studie tatsächlich dann auch durchgeführt.
Stichprobe.
Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dass wir die Studie auch genommen haben, weil sie eigentlich aus zwei Studien besteht. Und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Studie an. Und zwar kommt hier das Stichwort Feuerwehr wieder zum Spiel. Die Teilnehmer waren nämlich 58 bezahlte Feuerwehrleute, beziehungsweise zwei Frauen und 56 Männer. Was Kai, macht denn so eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann so aus?
Ja, an sich ist die Brandbekämpfung ein super komplexer Beruf, weil ganz viele unterschiedliche Sachen da zusammenkommen und man ganz viel beachten muss, ja. Also, wenn man bei der Feuerwehr arbeitet, braucht man umfangreiche Kenntnisse im Service, in der Sicherheit, in der Mechanik, der medizinischen Versorgung, im Bauwesen. Also wirklich ein ganz breites Feld muss da abgedeckt sein. Und darüber hinaus braucht man auch ausgeprägte Fähigkeiten in der Koordination. Man muss kritisch denken können, man muss versuchen, Probleme zu lösen, man muss verschiedene Sachen überwachen, Urteilsvermögen, Entscheidungsfinden und vieles weitere. Ja, also man merkt, das ist ein sehr komplexer Beruf und viele Sachen kommen da zusammen. Und warum diese Stichprobe natürlich hier auch super cool ist für diese Studie insbesondere, ist, dass prosoziale Motivation natürlich ein super relevantes Thema ist für Feuerwehrleute. Ja, viele Feuerwehrleute machen den Beruf genau deswegen, weil sie Leuten in Notfallsituationen helfen wollen. Das ist quasi die Motivation, diesen Beruf jedenfalls zum Teil auch auszuführen.
Und bei diesen Feuerwehrmenschen hat der Autor tatsächlich selber, also Adam Grant, ist selber dahingegangen und hat ihnen einfach Fragebögen verteilt. Das Ganze natürlich standardisiert, also zu Fragebögen gehören immer auch Einverständniserklärungen und halt auch sowas wie Anonymität oder sowas wird da immer noch mitversichert. Das ist ganz wichtig, vielleicht kennt ihr das selber, wenn man Fragebogen ausfüllt, dass einem solche Absicherungen sozusagen gegeben werden. Und dann haben die Menschen halt Zeit gehabt, in ihrer Ausbildungssitzung, die passiert so einmal im Monat, diese Fragebögen auszufüllen. Und zwar wurden die einfach von dem Übungsleiter dann sozusagen zur Verfügung gestellt. Genau, das war die erste Studie. Ganz ähnlich zur zweiten Studie.
Ja, vom Aufbau her ist die zweite Studie super ähnlich, da hast du voll recht, aber die Stichprobe ist irgendwie eine komplett andere, ja. Bei den TeilnehmerInnen in der zweiten Studie handelt es sich um 140 Leute, die in einem Callcenter arbeiten, und zwar einem Callcenter einer Universität. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert, aber hier gab es dann zumindest auch 70 Frauen und 70 Männer ungefähr.
Genau, und alle AnruferInnen arbeiteten eben in der gleichen Anzahl von Stunden und Schichten und waren dafür verantwortlich, potenzielle Alumni-Spender oder Spenderinnen zu kontaktieren. Also sozusagen Leute, die mal an der Universität waren. Und die sollten halt Spenden an die Uni sozusagen bringen. Das ist so ein bisschen das Ding von Fundraising. Und da haben wir eben alle AnruferInnen drin gearbeitet. Was haben Sie denn da so genau gemacht, Kai?
Ja, wir können uns noch mal so ein bisschen den Beruf anschauen. Ist eigentlich auch super interessant, was die Leute da im Callcenter da so gemacht haben beim Fundraising. Die haben quasi bei ihren Anrufen ein standardisiertes Skript verwendet. Und dieses Skript hat sie angewiesen, quasi im Laufe eines einzigen Anrufs dreimal um Spenden zu bitten, bevor sie dann aufgelegt haben und sich dem nächsten Anruf zugewandt haben. Das heißt, hier wirklich was ganz anderes als der Beruf in der Feuerwehr. Das klingt jetzt wirklich sehr strukturiert und sehr standardisiert. Aber irgendwie auch spannend, weil wir dann das Gleiche an zwei unterschiedlichen Stichproben testen.
Voll, weil ansonsten haben die nämlich genau das Gleiche, sozusagen den gleichen Ablauf gehabt wie die Feuerwehrleute. Sie mussten nämlich in ihrer Arbeitszeit diese Fragebögen ausfüllen und inhaltlich waren die Fragen eben über Motivation und Selbstregulation natürlich das, was wir erfassen wollen. Sprich, obwohl es so unterschiedliche Stichproben waren, war die Methode aber ganz ähnlich. Fragen wir uns jetzt natürlich, was kam denn jetzt dabei raus? Wir haben jetzt die ganze Statistik und Theorie durchgesprochen, aber was ist denn jetzt im Endeffekt dabei rausgekommen, nachdem diese Fragebögen ausgewertet wurden, Kai?
Aha!
Ja, also die Daten in beiden Stichproben haben eigentlich die gleiche Evidenz gegeben, und zwar wurde diese Hypothese auch quasi bestätigt. Man hatte quasi Evidenz dafür gefunden, dass es eben nicht nur wichtig ist, zum Beispiel nur prosoziale Motivation zu haben, sondern es ist eben wichtig, prosoziale und intrinsische Motivation zu haben, anderen Leuten zu helfen. Und nur wenn beides quasi gegeben ist, hat es auch positive Auswirkungen auf den Job. Finde ich super interessant.
Ist interessant und ist vor allem auch wichtig für uns oder vielleicht für alle Leute, die so in der Arbeits- und Organisationspsychologie arbeiten. Das zeigt sich nämlich nicht nur in den Fragebögen an sich, sondern auch in der zeitlichen Ausdauer. Die haben die auch nochmal gemessen, halt die zeitliche Ausdauer, die die Personen im Job angegeben haben. Und das ist natürlich super wichtig, zum Beispiel für alles, was so Personalentwicklung angeht. Beispielsweise Assessment Center und Interviews, dass man sowas wie Motivation intrinsisch und prosozial erfragt und nicht nur ganz allgemein fragt, sind Sie denn motiviert, diesen Job anzugehen? Und natürlich auch wichtig für die Personalentwicklung, dass man zum Beispiel durch das Management eben beides fördert, dass halt geguckt wird, dass das ganze Personal sowohl proaktiv, aber auch intrinsisch motiviert wird, weil dann hat man ja eine viel höhere Performance, als wenn man das irgendwie so wischiwaschi beides zusammennimmt.
Ja, aber es ist auch einfach für uns mal interessant, auch mal zu hinterfragen, was sind denn unsere Motive so im Alltag? Warum wollen wir denn zum Beispiel mal einer Person helfen? Fühlen wir uns da irgendwie dazu unter Druck gesetzt? Oder identifizieren wir uns voll mit den Werten? Oder ist es einfach ein schönes Gefühl, anderen Personen zu helfen? Also sind wir intrinsisch motiviert, anderen Leuten zu helfen? Und falls ja, es scheint besser sein für die Performance und für andere positive Outcomes im Alltag.
Ich stehe jeden Morgen auf, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, die Welt zu verbessern und dem Wunsch, sie zu genießen. Das macht es so schwer, den Tag zu planen. Das ist ein Zitat von E.B. White. Was würdest du jetzt dazu sagen, jetzt nachdem wir das ganze Paper so durchgesprochen haben?
Ja, spannendes Zitat. Es wird irgendwie so als dichotome Entscheidung dargestellt, dass nur eine Sache oder die andere Sache möglich ist. Ja, man ist hin und her gerissen. Entweder man verbessert die Welt oder man genießt es irgendwie. Ja, das Paper sagt dann aber jetzt hier zumindest was anderes. Ja, das Paper sagt, okay, am besten ist es, sowohl prosozial als auch intrinsisch motiviert zu sein. Also die Welt zu verbessern und es dabei auch noch zu genießen. Das führt zu den besten Outcomes. Das sagt Ihnen zumindest das Paper. Wir sind jetzt eigentlich durch mit der Folge. Um das so ein bisschen zusammenzufassen, die Moderationshypothese, die haben nicht wir, sondern Adam Grant innerhalb des Papers an zwei spannenden und auch sehr relevanten Stichproben getestet und dann auch quasi konzeptuell repliziert. So, aber jetzt haben wir noch eine Sache, die wir in den neuen Folgen der zweiten Staffel hinzufügen wollten. Und zwar frage ich dich einfach mal ganz frei raus, Luise. So, sag mal einen Punkt. Was hast du denn gelernt in dieser Folge?
Da gehe ich nochmal so ein bisschen zurück auf den Anfang. Da haben wir ja nochmal kurz drüber gesprochen, dass die Literatur an sich so zwei gegensätzliche Standpunkte hatte, nämlich prosoziale Motivation funktioniert super und funktioniert nicht so gut. Und ich habe so ein bisschen mitgenommen, dass diese beiden Standpunkte nicht bedeuten, dass man jetzt einen sozusagen validieren muss, sondern dass man vielleicht einfach nochmal anders in solche Fragestellungen rangehen könnte, in Studien, und es eben dann nicht nur eine einzige Wahrheit gibt, sondern halt einfach vielleicht eine andere Theorie sozusagen daraus ziehen kann. Das fand ich ganz spannend. Und was hast du mitgenommen, Kai?
Ja, super spannend. Also ich fand besonders interessant, wie einfach diese Idee war. Ja, also es war ja im Endeffekt nur eine Hypothese, indem man eine Moderation zwischen zwei Variablen getestet hat. Aber dadurch, dass wir dann so zwei coole Stichproben hatten, und das ist auch das, was natürlich besonders wichtig ist, wenn man zum Beispiel im Journal of Applied Psychology publizieren will, dass es eben sehr angewandt erscheint, insbesondere in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Das ist halt irgendwie cool. Es ist so eine elegante Theorie und es bringt irgendwie eine ganz einfache Idee zusammen. Und das fand ich super spannend an dem Paper. Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch Spaß gemacht hat zuzuhören. Wie gesagt, das Paper oder den Link zum Paper findet ihr in den Shownotes. Deswegen lest es euch auch gerne nochmal durch und empfehlt uns gerne an alle weiter, die selbst eine prosoziale Motivation aufweisen und uns auch helfen möchten, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Darüber hinaus gebt uns gerne Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört.
Und schaut auch gerne immer auf unserem Insta-Account vorbei. Positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann hoffen wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Paper. Bis dahin bleibt positiv korreliert.
Tschüssi.
Ciao. Und zieht einen Helm auf.